Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Das schwierige Verhältnis von Homosexualität und Religion ist heute unser Schwerpunktthema. Denn vor 51 Jahren, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969, gab es in der Bar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street mal wieder eine Polizeirazzia, gezielt gegen eine sogenannte Schwulenbar. Aber in dieser Nacht hatten die Gäste des Stonewall Inn genug. Schwule, Lesben, Transgender-Menschen wehrten sich. Aus der Razzia wurde eine Schlägerei und Proteste und schließlich ein Anstoß für die homosexuelle Bürgerrechtsbewegung weit über die USA hinaus. Es geht seit Stonewall nicht mehr ums bloße Geduldetwerden, sondern um Gay Pride, um homosexuellen Stolz. Und jetzt springen wir vor um 51 Jahre ins Heute. Gay Pride-Paraden fallen diesen Sommer aus, wegen Corona, aber homosexuelles Leben ist natürlich überall sichtbar, auf YouTube zum Beispiel.
Wir sind ein queeres, lesbisches Pastorenehepaar hier auf dem Dorf, im verflixten 7. Jahr, verheiratet. The future is now,
now. Also, warum machen wir das?
Ey, wir haben uns geeinigt, ich frage dich, warum machen wir das?
Wir machen das, weil ich immer behaupte, Queer und Kirche ist überhaupt gar kein Problem, geht ganz super miteinander zusammen. Und dann kommt nämlich Steffi.
Ja, genau. Ich sage, also so easy ist es auch nicht. Es gibt schon durchaus auch ein paar kritische Stimmen.
Steffi und Ellen Radke sind Pfarrerinnen und ein Paar. Und sie erzählen davon auf YouTube. Warum sie das machen und was überwiegt für homosexuelle Menschen in der Kirche, die kritischen Stimmen oder die bestärkenden, darüber rede ich gleich mit den beiden. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Situation von queeren Menschen in Singapur und Malaysia. Wir begegnen buddhistischen Nonnen, die sich mit Kung-Fu ein ganz neues Frauenbild erarbeitet haben. Und zum Schluss ein Stück aus unserer Denkfabrik Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Wir erzählen von Sklaven und Sklavinnen, deren Spuren man im 17. Jahrhundert in deutschen Kirchen findet, weil sie nämlich dort getauft wurden. Wir haben die beiden gerade eben schon gehört. Steffi und Ellen Radke sind evangelische Pfarrerinnen oder wie das in ihrer Gegend und Landeskirche in der Nähe von Hildesheim heißt, Pastorinnen. Die beiden sind verheiratet und Steffi und Ellen Radke sind auf YouTube unterwegs. Sie erzählen dort von ihrer Arbeit als Pastorinnen, von sich und ihrem Leben, von den Herausforderungen, die der auf Heteros ausgelegte Alltag für queere Menschen bringt. Und das alles wirklich sehr, sehr cool und unterhaltsam. Und deswegen freue ich mich jetzt, darüber mit den beiden reden zu können. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Hallo.
Es wird jetzt ein bisschen kompliziert mit der Anrede, weil es ist ein Gespräch mit Frau Radke und Frau Radke. Ich werde Sie also etwas barock immer mit dem vollen Namen ansprechen müssen. Wie läuft das denn bei Ihnen in der Gemeinde, Steffi Radke? Wie halten das da die Leute auseinander?
Naja, sie sagen einfach Hallo Frau Radke oder Hallo Frauen Radke, wenn wir zu zweit auflaufen. Und ein älterer Herr hat sich angewöhnt zu sagen Hallo Frau Ellen und Hallo Frau Steffi. Und das ist völlig in Ordnung.
Klingt nach einer sehr charmanten Lösung. Wie ist das mit anderen Begriffen? Wie möchten Sie denn bezeichnet werden, wenn es um die sexuelle Orientierung geht, wenn die zum Thema wird, als lesbisch oder als queer, Ellen Radke?
Am liebsten als queer. Mit dem Begriff lesbisch kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Den benutzt aber Steffi gerne. Aber das spielt am Ende auch keine Rolle. Ich finde, queer ist ein guter Überbegriff für alles, was nicht so diesen Erwartungen entspricht. Und damit macht man im Zweifelsfall auf jeden Fall nichts falsch.
Steffi Radke ist Pfarrerin auf dem Dorf in Niedersachsen, ganz klassisch. Ellen Radke arbeitet auf einer sogenannten Funktionsstelle an der Digitalisierung der Kirche und macht Vertretungen im Kirchenkreis. Welcher von den Orten passt denn besser, wenn man queer leben möchte, Ellen Radke?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Auf dem Dorf hat es den großen Vorteil, dass wenn man einmal darüber gesprochen hat, dass man queer ist und wie man lebt, dass es innerhalb von 48 Stunden durch jeden Haushalt durchgegangen ist und dann nicht mehr allzu viele Nachfragen kommen. Also dieses ständig wieder neu sich outen müssen, wenn man irgendwie auf KollegInnen trifft, die dann fragen, und was macht dein Mann so? Und man immer wieder sagen muss, nein, meine Frau. Das entfällt auf dem Dorf, weil einen da einfach jeder kennt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man in der Stadt eine viel größere Vielfalt hat, wenn es um queere Lebensweisen, Treffpunkte oder Cafés oder so weiter geht. Deswegen könnte ich das gar nicht so klar sagen, was besser ist. Ich, Ellen, bin eher der Stadtmensch und Steffi ist auf jeden Fall völlig überzeugter Dorfmensch. Und von daher haben wir momentan die perfekte Mischung für uns gefunden.
War das für Sie ein Problem, irgendwann festzustellen, Sie glauben und Sie sind aber auch queer? Sie empfinden, nicht so wie das vielleicht von den meisten Gläubigen der Religion, der sie anhängen, so als das Übliche empfunden wird? Steffi Radke.
Mein Glaube ist ja ein Geschenk und das habe ich mir nicht ausgesucht, ob ich glaube oder nicht, würde ich behaupten. Und ja, dann kam die Sexualität eben mit dazu. Ich finde, da ist kein Widerspruch. Und dafür machen wir eben unseren YouTube-Kanal Anders Amen, dass wir genau das zeigen, dass wir eben sexuelle Orientierung und Kirche überhaupt kein Problem miteinander ist.
Aber es ist doch für viele Gläubige auch ein Thema, jedenfalls für die Gläubigen der frommen Sorte. Also und in manchen Landeskirchen gibt es auch immer noch Debatten, ja, ums Pfarrhaus für lesbische Pfarrerinnen, für schwule Pfarrer, um die Frage, ob man das, wenn zwei gleichgeschlechtlich Liebende, wie das dann so schön heißt, zusammenfinden, ob man das wirklich eine Ehe nennen darf. Also es ist ja noch eine Debatte innerhalb der Kirche, Ellen Radke.
Ja, und das ist es auch tatsächlich noch für viele Gläubige. Also seit wir deswegen auch so stark in der Öffentlichkeit stehen, erreichen uns auch immer wieder Zuschriften von gerade jungen Menschen, die auch damit hadern und die sich nicht sicher sind, wie, ob das wirklich okay ist und die von ihrem Umfeld gesagt bekommen, dass sie falsch leben und dass Gott sie nicht annimmt, so wie sie sind. Und da haben wir echt nochmal so ein großes Fass aufgemacht für Menschen, die da wirklich auch alleine gelassen werden. Und ich hadere auch immer wieder mit den einzelnen Landeskirchen, die da einfach nicht es schaffen, sich ganz krass vor die zu stellen, die eben diese Probleme haben und die ausgegrenzt werden und die zu einer Minderheit werden. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so, dass insgesamt die Akzeptanz in der Bevölkerung ja mittlerweile so groß ist, dass sich das auch in den Kirchen widerspiegelt. Und dass deswegen vor allem eher so einzelne, vor allem evangelikale Strömungen und so weiter uns zu schaffen machen. Also ich weiß, bei mir stand das Thema Sexualität, war geklärt, bevor ich sagen konnte, ich glaube oder werde Pastorin. Und wenn man so rum da rangeht, dann ergeben sich nicht wirklich viele Probleme. Also ich habe auch nie gesagt bekommen, dass das böse ist und gottgefällig und die Hölle verdient oder so. Und ich glaube, dass das eben eine große Rolle spielt. Was bekommt man vorher, bevor man weiß, wer man irgendwie ist oder da eine Ahnung von hat, was bekommt man vorher schon von Gott erzählt?
Sie erzählen in einem Ihrer Videos eine, finde ich, total krasse Geschichte. Das hat mich sehr betroffen gemacht, dass es das tatsächlich immer noch gibt, dass ein lesbisches Paar zu Ihnen kam, weil Sie Ihr Kind taufen lassen wollten und das ein Pfarrer abgelehnt hat. Eben mit der Begründung, das macht, sowas macht er nicht, Stefanie Radke. Wie kann das sein, dass sowas noch passiert?
Ja, das ist ein bisschen schwieriger und differenzierter zu betrachten. Das war ein Paar, was in diesen Ort ziehen wollte und sich da halt eben schon ihr Kind taufen lassen wollte, um Anschluss zu finden an die Gemeinde. Also eigentlich alles ganz schön. Allerdings haben sie da noch nicht gewohnt und der Pastor hat einfach gesagt, ja, das muss ich durch den Kirchenvorstand geben, weil sie sind ja keine Gemeindemitglieder. Deswegen war er nicht haftbar zu machen dafür. Aber ich habe es natürlich an die oberen Stellen gemeldet. Aber ja, das ist halt immer das Schwierige und das Tückische, dass man nur ein Gefühl hat von Homophobie und dass es oft leider nicht dingfest zu machen ist. Sonst würden wir natürlich einen Teil dazu beitragen, das auch verfolgen zu lassen. Ging hier in dem Fall nicht. Und dann ist das Einzige, wo man retten kann, einfach, dass man sagt, hey, bei uns seid ihr uns herzlich willkommen und wir zaubern was ganz Schönes und es wird ein unvergesslicher Tag. Ja, und ich glaube, das haben wir geschafft. Und auch zum Ausdruck zu bringen, die Kirche ist einfach da gespalten. Na, gespalten würde ich es auch nicht nennen, aber es gibt halt ein paar TheologInnen, die da Probleme haben, aber eben nicht die breite Masse. Und viele haben dann auch geschrieben, dass sie das sehr bedauern von Kirchenleitungsseite her. Aber dass da jetzt nicht mehr zu machen ist. Und trotzdem hoffen sie, dass wir alle einen schönen Tag hatten.
Bestimmt. Das stelle ich mir echt schwierig vor, diesen Spagat. So auf der einen Seite diesen Verdacht zu haben, den Sie jetzt ja gerade beschrieben haben. Auf der anderen Seite sagen Sie auch, dass Sie ein bisschen als Aushängeschild gelten. So, schaut her, die Kirche ist gar nicht so mottig. Wir haben junge Pfarrerinnen und die sind auch noch mit einer Frau verheiratet. Also, dass das als Ausweis für Weltoffenheit und Lebensnähe gilt.
Nee, also das würde ja bedeuten, dass die Kirche auf uns zugekommen ist und gesagt hat, so Radkes, ihr seid jetzt mal unser Aushängeschild. So war das auf keinen Fall, sondern wir haben gemerkt, dass die ganzen Angebote auf YouTube sehr konservativ sind und wir persönlich wollten was dagegen setzen und haben einfach angefangen. Wir haben uns null eine Erlaubnis eingeholt oder sind damit an die Landeskirche im Vorfeld getreten, sondern wir haben gesagt, wir starten jetzt was und gucken mal, wohin das führt. Das darf man nicht verwechseln. Also wir sind hier nicht das Aushängeschild, sondern wir zeugen einfach davon, dass es für uns kein Problem in der Landeskirche gibt, zu existieren.
Wie wichtig ist denn für die Akzeptanz dieses Verheiratet, also dass man sagen kann, ja, hier wird Queerness gelebt, aber sie wird in ganz ordentlichen, akzeptablen, geordneten Formen gelebt?
Ich glaube tatsächlich, dass das für einige Landeskirchen tatsächlich und auch für einige Menschen total entscheidend ist. Ich habe immer drüber nachgedacht, es gibt Landeskirchen, die erlauben keine Trauung für alle, sondern die machen für queere Menschen dann so einen Segnungsgottesdienst, der unterschieden werden muss, bei dem dann auch keine Glocken läuten dürfen oder so. Und da gibt es dann kein Eheversprechen, sondern ein Treueversprechen. Und das spielt ja schon ein bisschen so mit diesem Vorurteil, dass queere Menschen prinzipiell promiskuitiv leben, als das Heten vielleicht tun. Und da, denke ich, spielt schon das immer wieder mit rein, dass wenn schon queer, okay, aber dann bitte wenigstens auf jeden Fall monogam und treu und auf immer. Und das spielt, glaube ich, auch für einige Menschen eine große Rolle. Was ich nicht so richtig verstehen kann, weil wenn ich sonntags vor meiner Gemeinde stehe und in die Gesichter blicke, dann sehe ich da die absolut unterschiedlichsten Lebensformen und auch ganz unabhängig von queer oder straight sehe ich da Patchwork-Familien, ich sehe Singles, ich sehe Witwen und Witwer, ich sehe Leute in dritter oder zweiter Ehe miteinander verheiratet, ich sehe Paare, die seit 20 Jahren zusammenleben ohne jeden Trauschein. Also die Realität ist ja einfach eine, dass Beziehungen und die Qualität nicht davon abhängt, was auf dem Papier steht, sondern was innen in der Beziehung gelebt wird. Und das, glaube ich, ist bei vielen noch nicht angekommen. Und deswegen halten sie diesen äußeren Schein und den Trauschein für so wichtig.
Das ist, glaube ich, wirklich eine Schwierigkeit, auch innerhalb der Kirche, das wirklich anzuerkennen, dass das auseinandergeht. Die evangelische Kirche hat vor ziemlich genau 7 Jahren gesagt, eben Familie ist da, wo man verbindlich über Generationen füreinander sorgt und hat dafür fürchterlich aufs Dach bekommen, weil es da eben auch hieß, es würde die klassische Ehe und die klassische Familie, Vater, Mutter, 2 Kinder entwerten. Also warum ist das so schwierig anzuerkennen, dass Alltag einfach vielfältiger ist als das, was man sich vielleicht so wünscht, was man über die Jahrhunderte sanktioniert hat?
Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass es dann wirklich anstrengend wird. Also in diesem Papier, das Sie eben erwähnen, wurde ja auch gesagt, dass dann Werte wie Gerechtigkeit der Maßstab sind. Und das ist ja ein Maßstab, den wir Menschen eigentlich gar nicht richtig erfüllen können. Wie führt man eine wirklich gerechte, intergenerationelle Beziehung in einer Familie? Diesen Maßstab zu erreichen, ist ja eigentlich kaum möglich. Aber wir Menschen haben nun mal den Wunsch, Ziele zu erreichen. Und das können wir einfach mit einem Trauschein. Aber wenn wir nach Werten gehen, dann müssten wir viel genauer hinsehen. Wir müssten uns viel stärker mit Menschen auseinandersetzen. Wir müssten prinzipiell annehmen, dass so etwas wie die Ehe nicht einfach von Gott auf die Erde geworfen ist und dann einfach gut per se ist. Und könnten uns deswegen dann auch nicht zurücklehnen und sagen, ich bin ja verheiratet, es ist also alles gut. Sondern wir müssen uns immer wieder selbst in Frage stellen und hinterfragen. Wir müssten an uns arbeiten und ich glaube, vor dieser Arbeit scheuen viele Menschen.
Kann man das aufbrechen mit so etwas, was Sie machen, also indem Sie öffentlich zeigen, dass Sie eben anders leben und dann doch wieder gar nicht so anders, weil Sie eben auch wie andere bei eBay einkaufen, sich fragen, wo Sie jetzt zu Corona-Zeiten das beste Eis bekommen, eine Familie gründen, sich drüber streiten, wie man den Sonntag am besten verbringt. Stefanie Radke.
Ja, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall damit ein bisschen brechen. Also mein Lieblingsbeispiel bei dieser Frage ist ja vielmehr zum Beispiel die künstliche Befruchtung. Also es wird ja immer so tabuisiert, ja, dass darüber nicht gesprochen wird in Kirche. Aber das sind ja trotzdem Familiengründungsformen. Und indem wir das ganz offen machen und ganz offen sagen, ja, wir brauchen dafür natürlich Samen und der kommt in unserem Fall von einem Spender, damit brechen wir Tabus. Und ich glaube, wenn man Tabus bricht, werden sie akzeptierter. Und das geht aber auch in die negative Richtung leider, indem ich hier rumpöbel in den sozialen Medien und unter der Gürtellinie Kommentare. Das wird auch salonfähig, ne? Also ich glaube, unser Kanal trägt dazu bei, dass schwierige Themen, verschwiegene Themen einfach wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit geraten.
Wie schützen Sie sich dann gegen verletzende Kommentare? Sie bekommen ja tatsächlich da eingeschränkt, gerade aus frommen, aus evangelikalen Kreisen. Ellen Radke.
Ja, aber das meiste sind einfach so Bibelstellen, die uns hingeworfen werden. Die kennen wir mittlerweile. Überraschung, wir sind TheologInnen und schauen auch mal in die Bibel. Es gibt immer mal wieder wirklich krasse Ausfälle. Also als wir unsere Schwangerschaft bekannt gegeben haben, da wurde unserem Kind gewünscht, dass es alle möglichen Missbildungen bekommt, damit wir spüren, dass uns Gott durch diese Missgeburt strafen wird. Das waren so Dinge, die uns wirklich nah angegangen sind, also vor allem mir dann. und das hat uns bewegt. Aber das meiste hält sich wirklich in Grenzen und bezieht sich auf eine so rein Pöbelebene. Also wo ich mir auch denke, das sind Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, ChristInnen zu sein. Und wenn die so etwas schreiben, dann ja, brauche ich mich nicht persönlich zu fragen, ob ich Christin sein kann. Also weil ich denke mir, dass eigentlich an dem, wie wir mit anderen umgehen, zeigt sich, was wir vom Evangelium verstanden haben und was nicht.
Muss man sich als lesbisches, als queeres Paar mehr beweisen? Also muss man eine gute Beziehung, ein verlässliches Leben haben? Also beeinflusst das, wie Sie sich online darstellen? Sie sagen in einem der ersten Videos, Stefanie Radke, ich lebe gut auf meinem Dorf, aber das war auch harte Arbeit, damit ich da gut leben kann. Und ich habe das Gefühl, ich muss doppelt gut arbeiten, damit ich die queere Szene nicht in Verruf bringe.
Ja, das war am Anfang ganz stark. Also ich kam dahin und der Kirchenvorstand hat ja entschieden, dass ich kommen soll und dass sie das Wagnis, also oder sagen wir das Projekt eingehen. Und das hat Druck aufgebaut. Also wenn sich da so ein Gremium von 17 Menschen für dich entscheidet und es im Dorf natürlich auch mittragen muss, diese Entscheidung, dann möchte man diesen Vertrauensvorschuss irgendwie, dem will man gerecht werden. Und das war schon ein großer Druck auf mir, dass ich doppelt gearbeitet habe. Ich glaube sogar echt mehr als die Kolleginnen, die gleichzeitig gestartet sind. Also ich habe da wirklich Tag und Nacht, ich war nicht mehr zu Hause. Meine Mutter, ich weiß noch, war mich einmal besuchen. Die saß 3 Tage bei mir alleine zu Hause, weil ich echt durchgeknüppelt habe. Und das habe ich wirklich immer mit dem im Hinterkopf, ich bin eine queere Pastorin und ich darf diese Chance, die mir jetzt da geboten wird, irgendwie nicht enttäuschen oder ich darf nicht versagen, weil dann heißt es, alle queere Menschen sind keine guten Pastoren. Das habe ich jetzt inzwischen abgelegt und seitdem lebe ich auch ein bisschen ruhiger und ich glaube, dass ich geschafft habe, dass man sieht, dass das nichts mit der Sexualität zu tun hat, wie man seinen Job ausübt.
Steffi und Ellen Radke sind Pfarrerinnen, sie sind ein Paar, sie sind bald eine queere Familie. Und wenn Sie mehr von den beiden hören und sehen wollen, Anders Arm heißt der Kanal auf YouTube. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch an Sie beide.
Danke und alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir fragen heute, am Tag der Stonewall-Unruhen, nach queeren Lebensformen und Religion. Und dabei gibt es beides zu entdecken. Diskriminierung, aber auch unerwartete Freiräume. Aber diese Freiräume müssen sich queere Menschen gerade in stark religiös geprägten Gesellschaften immer noch erkämpfen. Wie zum Beispiel in Malaysia und Singapur. Michael Franzen war dort für Deutschlandfunk Kultur unterwegs und er hat mutige Männer und Frauen getroffen.
Mein Name ist Shaka Hill, ich bin aus Singapur und wir befinden uns gerade hier in Singapur in einer sehr schönen kleinen Gasse, das heißt Haji Lane.
In die Haji Lane, die Pilgergasse, kommt Shaka häufiger. Der Mann aus Singapur mag die minimalistischen Cafés und Backpacker-Kneipen mit ihren abgefahrenen Cocktails. Im 19. Jahrhundert übernachteten in den winzigen Häusern muslimische Pilger. Gottesfürchtig war auch der 52-Jährige einmal, aber das ist lange her.
Mein Motto ist, take me as I am or get the hell out of my way. Das ist mein Lebensmotto.
So selbstbewusst war Shaka nicht immer. Seine Kindheit, alles andere als einfach.
Ich bin erzogen, sehr streng islamisch, fast radikal. Und dank den 18 Jahren, wo ich in Deutschland gelebt habe, habe ich gelernt, man kann auch aus seiner religiösen Institution austreten. Als ich aus der Moschee ausgetreten bin, hat die Imam, das war nicht die Imam, aber eine Frau, die sie heißt Ustaza, sie hat die Interview mit mir gemacht und dann hat sie mich gefragt, warum wollen Sie aus Islam austreten? Habe ich zu ihr gesagt, wenn Islam mich nicht akzeptieren kann als homosexuell, es gibt keinen Grund, warum ich Islam als meine Religion akzeptieren muss.
Rund 15% der gut 6 Millionen Einwohner Singapurs sind muslimisch, der Rest christlich und buddhistisch. Der Friseur nippt auf der Terrasse seines Lieblingscafés an seinem Cappuccino. Es gibt da Unterschiede zwischen den einzelnen Religionen, meint er. Die buddhistische Bevölkerungsmehrheit sei zwar konservativ, aber nicht weiter daran interessiert, wer mit wem ins Bett geht. Anders die christlichen und islamischen Minderheiten.
Mein Vater hat alles probiert. Er ist zu den Imams gegangen und haben versucht mit Heilungswasser und weißer Magie alles. Hey, ich bin, wer ich bin. Als Kind habe ich gedacht, ihr kennt mich alle mal, eines Tages werde ich hier abhauen. Als ich 35 war, hat er mich angerufen und gesagt, komm bitte nach Hause. Ich kam nach Singapur, ich bin direkt in seine Wohnung reingegangen, es war nur er und ich. Ich saß am Tisch und ich habe gesagt, Papa, ich werde nie der Sohn sein, den du haben möchtest. Aber du bist auch nicht der Papa, den ich haben möchte.
Chaka ist inzwischen verstorbener Vater. Irgendwann machte er seinen Frieden mit seinem schwulen Sohn. Und es bleibt die Ausnahme. Ende März schmetterte das oberste Gericht Singapurs den Antrag dreier Aktivisten ab, einvernehmlichen Sex unter Männern zu entkriminalisieren. Chaka kann es immer noch nicht fassen. In Köln hat er gelebt, den Vereinigten Staaten, dank seines deutschen Friseurzertifikats überall gutes Geld verdient. Manchmal liest er seinen Freunden die Leviten. Wenn sie wieder stundenlang darüber philosophieren, wie toll es doch wäre, offen schwul zu leben, aber jedes Mal den Kopf einziehen, wenn er ihnen sagt, dann redet nicht nur, sondern handelt.
Dann musst du auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich sehe aber keine Initiative, keine Motivation, um das zu tun. Dieses Jahr bei Pink Dot, wir haben ja einmal im Jahr Pink Dot, bei dieses Jahres Pink Dot haben die gesagt, please Prime Minister Lee, get rid of 377A. Für mich, dieses Please ist betteln. Du musst nicht betteln. Du musst gerade stehen und sagen, so jetzt, mach mal. Und diese Position, diese Haltung kennen meine Landsleute nicht.
Ein selbstbewusster Schwuler, der kein Blatt vor dem Mund nimmt. In Singapurs islamischem Nachbarland Malaysia schwer vorstellbar. Homosexualität ist wieder natürlich. So lautet das vernichtende Urteil von Datuk Zulkifli bin Mohammed al-Bakri, dem Mufti der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.
Homosexualität ist und bleibt Sünde. Der Islam erlaubt so etwas nicht. Doch das heißt nicht, dass wir Homosexuelle ausgrenzen. Sie verdienen unsere Gnade. Ich selbst habe ein homosexuellen Zentrum in Kuala Lumpur besucht, um mit ihnen zu reden, zu beten. Ich habe ihnen vom Propheten Mohammed erzählt, wie Mohammed ihnen helfen kann, wieder auf den Pfad der Tugend zu kommen.
Putrajaya, das Regierungsviertel vor den Toren der Hauptstadt, der Komplex Islam Haus D. Wenn man so will, schlägt im Wolkenkratzer das religiöse Herz Kuala Lumpurs. Im 32-Millionen-Einwohnerland hat sich der Mufti einen Namen gemacht. Als Instanz in Glaubensfragen und vergleichsweise liberaler Gelehrter. Liberal in einem islamischen Land wie Malaysia ist das vor allem tolerant gegenüber anderen Religionen. 2016 traf sich der milde, lächelnde Mann mit dem katholischen Erzbischof Kuala Lumpurs. Letztes Jahr mit chinesischstämmigen Bewohnern, um mit ihnen chinesisches Neujahr zu feiern. Berührungsängste hat er keine. Deshalb auch sein Treffen mit den Sündigen.
Warum ich mich mit den Homosexuellen getroffen habe? Wenn ich ihnen nicht zuhöre und gut zurede, wer soll es denn dann tun? Sie brauchen unsere Hilfe. Jemand muss es tun. Manchmal hilft ein Gedankenaustausch, um den anderen besser zu verstehen.
Luftlinie sind es keine 20 Kilometer von Putrajaya bis nach Kuala Lumpurs Chinatown. Doch der Kontrast könnte größer kaum sein. Das Regierungsviertel steril und fast menschenleer. In Chinatown dagegen wimmelt es von Einheimischen und Touristen.
Hallo, good timing. Thanks for taking your time.
No problem.
Numan Afi wie Adan kennt beide Welten. Der Medienberater lässt sich auf einen der Holzstühle des VCR fallen, des Hipster-Cafés am Rande Chinatowns. Der 29-Jährige macht einen gestressten Eindruck. Bis vor einer Stunde war er noch in Putrajaya bei einem Termin. Wie sich herausstellt, nicht allzu weit entfernt vom Sitz des Mufti. Natürlich kennt auch Numan die Geschichte vom Treffen des Geistlichen mit der Homo-Community.
So he met a trans community, but he met in the context of conversion therapy, so...
Er hat Transsexuelle getroffen, stimmt, aber im Rahmen einer Konversionstherapie. Natürlich ist das mitfühlender, als ihnen mit Hass zu begegnen. Doch Tatsache ist auch, er spricht ihnen ihre Identität ab. Das ist auch eine Form von Gewalt. Er akzeptiert sie nicht, wie sie sind. Ja, der Mufti ist auf unsere Gemeinschaft zugegangen, aber nur um zu versuchen, die Transsexuellen zu ändern.
Change who they are.
Ein neuer Tag, eine andere Ecke Kuala Lumpurs und damit zu einer ungewöhnlichen Frau.
Me? Yeah, I'm like totally out.
Ob sie out ist als Lesbe? Tilaga Sulatiri bricht in schallendes Gelächter aus. Was für eine Frage, selbstverständlich. Donnerstagabend, das Goodness Green, das Café mit norwegisch anmutenden Birkentischen und giftgrünen Smoothies. Der 33-jährige Wirbelwind wohnt um die Ecke, ihre indischstämmigen Eltern ein paar Straßen weiter.
Meine Eltern haben sich damit abgefunden, dass ich queer bin. Sie haben sich mit ziemlich viel abfinden müssen. Ich bin ja Atheistin und Veganerin. Mir war es wichtig, mich selbst entdecken zu können. Das ist in Malaysia nicht einfach, diesen Freiraum zu haben. Da bin ich in einer privilegierten Position. Aber ich habe auch gewisse Entscheidungen getroffen, die es mir ermöglicht haben, mir diesen Freiraum zu schaffen.
Jura Tilaga studiert und zusammen mit anderen Lesben und bisexuellen Frauen die NGO Justice for Sisters gegründet. Gerechtigkeit ist der Frau im grauen Sweatshirt wichtig. Doch das ist in Malaysia so eine Sache.
Fragen der sexuellen Orientierung und Identität werden momentan für politische Spielchen missbraucht. Wir dienen als Sündenböcke. Die Menschenrechtslage hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Das bekommen wir fast täglich zu spüren. Mehr und mehr unserer Leute werden verfolgt, sei es vom Staat oder von religiösen Institutionen. Wenn Lesben oder Schwule Opfer von Hassgewalttaten werden, kommen die Täter meist ungeschoren davon. Es kümmert den Staat einfach nicht.
Vor kurzem ist die liberale Regierungskoalition zerbrochen. Für Tilaga und die anderen bedeutet das nichts Gutes. Am Ruder sitzt wieder die alte Machtklicke zusammen mit den Islamisten.
Schwul und lesbisch leben in Singapur und Malaysia, Michael Franzen berichtete. Lebensweisen jenseits der Stereotype. Danach zu suchen, ist nicht notwendig an eine bestimmte sexuelle Orientierung gebunden. Manchmal reicht es schon aus, eine Frau zu sein, aber sich nicht in die gesellschaftlich vorgegebenen Rollen begeben zu wollen. Und dann kann der Freiraum darin bestehen, ins Kloster zu gehen. Genauer ins buddhistische Kloster und da als Nonne Kung-Fu zu lernen. Genau solche Nonnen hat Horst Blümel im Himalaya getroffen, in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu, im größten Kloster der Trukpa-Schule des tibetischen Buddhismus.
Mein Name ist Jigme Judil Namu. Ich komme aus Himachal Pradesh in Indien. 2005 war seine Heiligkeit Gelong Drukpa zu Lehrvorträgen in Himachal Pradesh. Seine Worte haben mich damals sehr angesprochen und es entstand in mir ein großes Bedürfnis, ihm nach Nepal zu folgen und dort Nonne zu werden. Aber vor 15 Jahren war ich noch zu jung. Meine Eltern waren dagegen und haben es mir verboten. Sie sagten, das sei nichts für ein Mädchen aus unserer Gegend. Wir gehören zur Drukpa-Linie des tibetischen Buddhismus, einer 1000 Jahre alten Tradition. Viele von uns kommen aus Ladakh, Himachal Pradesh, Bhutan und Tibet. Deshalb nennen wir unseren Glauben auch Himalaya-Buddhismus.
Not necessarily we have to call it Tibetan Buddhism, we can call it Himalayan Buddhism as well.
Die beiden Nonnen, in dunkelrote Roben gekleidet und mit kahlgeschorenen Köpfen, gehören zum Druk Amitabha-Kloster in Nepal. Etwas Außergewöhnliches unterscheidet die beiden von anderen buddhistischen Nonnen. Sie praktizieren die chinesische Kampfkunst Kung Fu.
Kung Fu, we have been practicing now for more than 10 years.
Yeah. Kung Fu üben wir nun schon seit mehr als 10 Jahren. Es ist sowohl für unsere körperliche Fitness und Stärke als auch für unsere Spiritualität bedeutsam. Die verschiedenen Körperhaltungen im Kung-Fu verbessern unsere Konzentration und sind eine gute Vorbereitung auf unsere Yoga-Übungen. Denn wir praktizieren eine sehr weit entwickelte Form des Yoga in unserem Drukpa-Orden.
2008 ermutigte das spirituelle Oberhaupt des Ordens die Nonnen, Kung-Fu zu erlernen. Seine Heiligkeit, Gelong Drukpa, wollte damit zum einen das Selbstbewusstsein der Nonnen stärken und zum anderen die Gleichstellung von Nonnen und Mönchen vorantreiben. Denn in China praktizieren die Mönche des Shaolin-Klosters Kung-Fu schon seit sehr langer Zeit. Der spirituelle Führer des Drukpa-Ordens kritisiert seit Jahren die patriarchalischen Strukturen im Buddhismus und die übergeordnete Stellung der Mönche.
Seine Heiligkeit Gelong Drukpa spricht sehr viel über die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und er handelt auch dementsprechend. Er hat uns alle Freiheiten eingeräumt, um auf eigenen Füßen zu stehen. Und er betont immer wieder, dass wir nicht hinter irgendwem zurückstehen sollen. In unserem Nonnenkloster in Nepal wird alles von Nonnen gemacht. Das Verwalten des Klosters, das Rezitieren der religiösen Texte, das Ausführen der Pujas, der religiösen Rituale. Deshalb würde ich die Novizinnenweihe, die wir haben, eigentlich schon als volle Ordination bezeichnen. Wir können uns glücklich schätzen, Drukpa-Nonnen zu sein. Und wir werden in Ladakh wirklich geachtet.
When they say Drukpa nun, they would really look up.
In der Vergangenheit war das jedoch nicht so. Buddhistische Nonnen im Himalaya führten damals ein ganz anderes Leben.
In früheren Zeiten trugen die Nonnen andere Roben und sie lebten mit ihren Familien zusammen. Sie arbeiteten auf dem eigenen Bauernhof und kümmerten sich um die Kinder der Familie. Noch heute sieht man diese mittlerweile alten Nonnen in Ladakh. Sie führen auch keine besonderen religiösen Praktiken aus. In den Augen der Leute sind sie nichts Besonderes, deshalb zollt man ihnen auch keinen Respekt.
Gelong Drukpa setzt sich nicht nur für die Gleichheit der Geschlechter ein, es liegt ihm auch sehr am Herzen, den Menschen im Himalaya und in anderen Ländern den achtsamen Umgang mit Mutter Erde und ihren Lebewesen nahezubringen. 2007 rief das spirituelle Oberhaupt der Drukpa-Gemeinschaft die humanitäre Organisation Live to Love ins Leben.
Wir sind bei sehr vielen Live to Love-Aktionen dabei. Zum Beispiel säubern wir die Landschaft vom herumliegenden Müll, pflanzen neue Bäume und setzen uns für den Tierschutz ein. Bisher haben wir jedes Jahr eine Padyatra, eine Pilgerreise zu Fuß gemacht. Jetzt benutzen wir dazu auch Fahrräder. Den Plastikmüll, den wir am Wegesrand finden, sammeln wir ein. Leider machen sich viele Menschen in Indien keine Gedanken über den Umweltschutz. Überall findet man weggeworfene Plastiktüten. Mit unserer Aktion möchten wir die Menschen darauf aufmerksam machen, wie schädlich Plastik für die Umwelt und alle Lebewesen ist. Die Tage im Kloster sind ausgefüllt mit verschiedenen Aktivitäten. Schon um 5 Uhr morgens treffen wir alle im Tempel zusammen und führen eine religiöse Zeremonie durch. Diese dauert manchmal nur 2 bis 4 Stunden, sie kann aber auch den ganzen Tag dauern. Und natürlich meditieren wir. Außerdem lernen wir Englisch, befassen uns mit der tibetischen Philosophie und praktizieren Kung Fu. Die meisten von uns leben im Amitabha-Kloster. Manchmal kommen Ordensschwestern aus Ladakh und Himachal Pradesh hierher, dann üben wir alle zusammen. Sometimes we all come together and do the practices together. Heute sind meine Eltern froh und stolz auf mich, dass ich zum Drukpa-Orden gehöre. Und seitdem ich im Amitabha-Kloster lebe, bin ich richtig glücklich.
Horst Blümel berichtete aus Kathmandu. Mehr als 800 Klöster gehören zum Drukpa-Orden. Eines davon findet sich auch in Hamburg.
It is the path of relentless struggle.
Denkfabrik. Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch.
Es gehört zu einer der deutschen Lebenslügen, dass man hierzulande kaum etwas mit Kolonialismus zu tun gehabt habe und schon gar nichts mit der Versklavung afrikanischer Menschen. Das war natürlich nicht so. Schon lange bevor Deutschland einen eigenen Anteil am afrikanischen Kontinent einforderte, waren deutsche Händler, war deutsches Geld im Sklavenhandel beteiligt. Nur eben indirekt, nicht unter offener Flagge. Womit sich das belegen lässt? Unter anderem mit Taufpredigten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Denn schon vor rund 400 Jahren wurden immer wieder, vor allem an den Höfen der Herrschenden, Menschen getauft, die im Zuge von Sklavenhandel nach Deutschland gekommen waren. Gunnar Lammert-Türk berichtet.
Zumeist versammelte sich die Taufgesellschaft im Hause des Taufpaten. Von dort begab man sich unter Glockengeläut, manchmal unter dem Klang von Trompeten und Posaunen in die Kirche. Den Statuswechsel betonte man in Altdorf. Hier liefen in der Prozession hin zur Kirche erstmal vorne die Männer und dahinten die Frauen. Und dazwischen, getrennt von beiden Gruppen, lief, und das ist jetzt ein Zitat aus dieser Taufpredigt, die Möhrin ganz alleine.
Die Historikerin Renate Dürr zitiert aus einer Predigt, gehalten bei der lutherischen Taufe einer Möhrin genannten afrikanischen Sklavin am 20. Februar 1688 in Altdorf bei Nürnberg. In die deutschsprachigen Länder gelangten Sklaven aus Afrika damals über hiesige Kaufleute, die am Sklavenhandel beteiligt waren. Auch aus den Kriegen gegen das Osmanische Reich wurden Kriegsgefangene als Sklaven hierher gebracht, wobei es sowohl Afrikaner als auch Bewohner des Osmanischen Reichs gab, die freiwillig in deutsche Länder gekommen waren. Mohren nannte man die einen, Türken die anderen, und ihre Taufe entsprechend Mohren- oder Türkentaufe. Wie ihr vorheriges Leben aussah, davon erfuhr die anwesende Gemeinde in der Taufpredigt.
Von Krieg, Verschleppung und Sklaverei, von Männern und Frauen und Kindern berichten alle Predigten ausführlich und nicht selten in drastischen Bildern. Sie gelten als unabdingbare Voraussetzung für die göttliche Gnade, mit denen diese Menschen aus ihrem früheren Unglauben und der Gewalt des Teufels erlöst worden seien.
Außerdem gab es im Gottesdienst ein Examen, in dem die Täuflinge Auskunft über den christlichen Glauben geben mussten und über ihre vorherige Religion. Waren sie Muslime, hörte die Gemeinde, freilich standardisiert und einstudiert, etwas über den Islam, über Mohammed als Heilsmittler, die Bedeutung von Jesus im Islam und über muslimische Paradiesvorstellungen. Das neue Leben, in das sie mit ihrer Taufe eintraten, wurde durch symbolische Akte verdeutlicht.
So umwickelte man in Erfurt den Täufling mit drei verschiedenfarbigen Bändern. Das rote Band, das man dem Täufling um den Bauch wickelte, sei als Zeichen der Liebe, des Friedens und der Vollkommenheit des blutigen Verdienstes Jesu Christi zu begreifen. Das schwarze Band, mit dem die Hände gebunden wurden, galt als Zeichen für das Kreuz und die Buße. Grün umwickelte man die Arme. Diese Farbe stehe für die Hoffnung. Zuversicht und Stärke, erläuterte der Pfarrer.
Im gesamten Taufgottesdienst sollte der Triumph des lutherischen Christentums über den als falsch angesehenen vorherigen Glauben zum Ausdruck kommen. Zugleich dienten die Taufen der Fremden der Ermahnung der Gemeinde. So sagte der Württemberger Pfarrer Samuel Olsperger in der Predigt zur Taufe eines Afrikaners am 1. März 1716:
Gott will uns unbekehrte Christen mit unserem unchristlichen Christentum durch solche Beispiele schamrot machen. Er will uns darauf hinweisen, dass das Christentum nicht im bloßen Namen, in leeren Worten und Gebärden, in Vernunft und rein äußerlicher Ehrbarkeit besteht, sondern in göttlicher Kraft, Weisheit und in der Gewissheit im Heiligen Geist, der uns zu allem Guten drängt und vom Bösen wegführt.
Die Predigten der lutherischen Taufgottesdienste des 17. und 18. Jahrhunderts wurden gedruckt. Als so bedeutsam galten die Taufen der Fremden. Es erhöhte die Reputation, Pate oder Patin bei solch einer Taufe zu sein, und mit den Taufen selbst schmückten sich lutherische Herrschaften. Die Historikerin Renate Dürr nennt als Beispiel die Eheschließung der Tochter des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf, Sophia Augusta, mit Fürst Johann von Anhalt.
Diese Hochzeit fand im Jahre 1649 statt und dauerte dann 10 Tage und bestand aus allen nur erdenklichen Feierlichkeiten. Feuerwerke wurden gezündet, Turniere veranstaltet, Ballette getanzt, Komödien gespielt und eben auch 2 Perser getauft. Mit dieser Taufe konnte die Schleswig-Holstein-Gottorfer Herrschaft ihre Weltläufigkeit und ihre christliche Gesinnung zur Schau stellen.
Der zur Schaustellung dienten auch die sogenannten Hofmohren. Häufig zuvor getauft, zierten sie als Trommler und Trompeter deutsche und europäische Höfe im 17. und 18. Jahrhundert, in deren Wettstreit um tatsächliche oder nur vorgebliche Weltläufigkeit und als Beweis ihres Reichtums.
Ehemalige Sklaven und Sklavinnen und Kriegsgefangene wurden im 17. und 18. Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen getauft. Gunnar Lammert-Türk zeichnete ihre Spuren nach. Für heute war es das in Religionen. Das nächste Mal Religionen zum Live-Hören gibt es am Sonntag ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich. Ich sage danke fürs Zuhören.